Herzlich willkommen zu Primat der Wertschöpfung, der Input-Podcast mit Fabian Schünke und Benno Löffler.
Wir sind beim ganz formalen Wahnsinn auf der 23 und bei uns ist es die Folge Nummer 8, oder? Ist es 7? Oh ja, du hast recht, 7. Ich dachte, ich fange mal wieder an, die Nummern durchzunummerieren. Familien.
Familien.
Über den Kontrast. Ja, du hast ja gerade schon, bevor das Mikro lief, hast du schon gesagt, das ist ja ein strapaziertes Thema, deswegen hatte ich eine Erwartung, eine Vermutung, was jetzt kommt. Mit der Kernaussage, die ja vom Lars habe ich da immer wieder mal Posts gesehen, wo es hieß, frei nach meiner Wortwahl, hört mit der Kacke auf, eine Firma kann keine Familie sein. Und da war ja unter anderem auch die Herleitung des Luhmannschen Code der Liebe. Liebe oder Nicht-Liebe als Grenzbeschreibung innerhalb einer Familie. Und da leitet ja der Stefan Kühl ein bisschen anders her. Das fand ich schon mal cool.
Also, ich habe ja eine, in meiner Realität zumindest, habe ich so ein Zwischending. Ich habe schon mal Firmen erlebt, die ganz stinknormale Firmen sind, also so schwäbische Mittelständler, die auch ein bisschen größer sind, wo Leute gesagt haben, so 50-jährige Meister, boah, wir hatten hier Teams in der Endmontage, die haben den Maschinen Frauennamen gegeben vor 30 Jahren, die sind zur Not bis nachts um 12 geblieben, haben um 7 abends ausgestempelt, sind am Samstag gekommen und am Sonntag und die Dinger waren auf der Baustelle, wenn es drauf ankam. Und die Leute sind zusammen in Urlaub gegangen, weil sie so einen Spaß miteinander hatten. Und seit wir hier jetzt Prozessmanagement machen, ist das alles am Arsch und es geht alles schlechter. Der hat ja praktisch idealtypisch diesen Effekt der letzten Folge beschrieben, nämlich, dass die Freundschaften die Hinterbühne getragen haben und die Problembewältigung leichter gemacht haben. Mhm. Und gleichzeitig, jetzt komme ich zu meinem Punkt, weil ich glaube, da gibt es immer dieses krasse Missverständnis mit Begriffen. Die Leute beschreiben sowas halt mit der Metapher der Familie und nicht mit der Metapher der Freundschaft. Mhm. Die sagen dann, das war wie in einer Familie. Mhm. Und damit meinen sie, wir haben ein Maß an Intimität geteilt, das in einer Firma nicht normal ist. Und die könnten, glaube ich, das auch beschrieben haben mit, das war wie echte Freundschaft die es in einer Firma so normal nicht gibt. Und das war geil.
Schön versöhnlicher Gedanke, ja. Das, ja.
Und weil ich immer denke, das jetzt so zu zerlegen, dass die sagen, das war so und das war geil, denen zu sagen, übrigens, das war falsch, wo ich immer sagen würde, hey, wer sind wir, dass wir darüber richten, ob das gut oder schlecht ist.
Ja. Das finde ich einen geilen Gedanken. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Kapitel vom Stefan Kühl zu tun. Allerdings finde ich das dahingehend sehr versöhnlich, weil ich das resoniert sehr stark. Also ich glaube genau, dass viele sagen, zum Beispiel bei Herding gab es ja auch lange dieses Wir bei Herding und Hashtag kein Thema und so. Und ich glaube, wenn man genauer hinschaut, ist ja das Konzept einer Familie. Und vielleicht tauchen wir jetzt mal so in das ein, was hier in dem Buch steht. Jetzt muss man ja Familie auch nochmal genauer anschauen, weil Familie besteht einmal aus, jetzt in der Regel aus einem Paar. Und dieses Paar war mal, ist es vielleicht immer noch, ein Liebespaar.
Hat sich dann vermehrt
und wurde zur Familie.
Eine Familie mit Stress und kleinen Kindern.
Und ich habe, so geil, das passt wie Arsch auf einmal. Ich habe mit der Bettina da heute, wir machen ab und zu ja, Paar-Coaching-Supervision. Da waren wir heute. Und da habe ich was gelernt. Also das ist praktisch, wir nehmen das auch systemisch auseinander. Mhm. Und da habe ich gelernt, da gibt es einen feststehenden Begriff. Das ist das Elternteam. Das scheint wirklich ein feststehender Begriff zu sein. Und das ist der organisatorische Teil der Eltern. Also das sind die, die praktisch das Unternehmen, Familie am Laufen halten. Das
Aber Elternteam. Jetzt war Unternehmen der völlig falsche Begriff.
Bitte?
Du meinst schon die Familie. Also oder meinst du den wirtschaftlich und sachlich beschriebenen Teil einer Familie?
Den organisatorischen. Wann muss wer wohin gefahren werden? Was ist genug Geld da? Und deswegen habe ich es jetzt Unternehmen genannt, weil ich diesen sachlichen Teil herauskehren wollte. Aber es gibt praktisch dieses Elternteam. Und es gab mal, und hoffentlich gibt es es noch ganz lange, praktisch dieses Liebespaar. Und wenn du musst beides organisieren und interessanterweise, sobald Kinder im Spiel sind, fällt dir dieses Elternteam, diese Komponente, diese organisatorische, viel leichter. Also sie hat gesagt, in Paartherapie hast du eigentlich ganz, ganz oft den Fall, dass sie kommen und sagen, nee, wir funktionieren super zusammen. Wir vögeln halt nicht mehr. Und wir haben gar keine aber das läuft.
Genau, also, wir haben keine Zeit mehr, die Kinder sind ja auch immer wach und wir sind viel zu müde dafür.
Ja, aber auch so dieses, auch kein Interesse mehr da, keine Empathie, kein Ding, das ist halt verloren gegangen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Er leitet es ja ähnlich her. Er sagt praktisch, also gab es ein Liebespaar, dann gab es Nachwuchs und dann ist eine Familie entstanden und die Familie besteht aus einem Elternpaar, Kindern und dann ist schon diese Beziehung zwischen Elternteil und Kind eine andere wie zwischen dem Elternpaar. Weil das kannst du auflösen, aber du kannst nicht, das ist nicht entscheidbar.
Und damit du kannst das Kind nicht kündigen und das Kind kann den Eltern nicht kündigen. Also ganz sich der Familie zu entziehen, ist ganz, ganz schwer. Und seine Kinder zu entlassen, ist ja bei uns rechtlich unmöglich.
So, und jetzt zurück auf deinen Punkt. Und deswegen finde ich das so großartig, dass dass bei dem leichtfertigen Verwenden des Begriffes Familie im Kontext eines wirtschaftlichen Unternehmens nicht durchdacht wurde, das ist ja eine ganz andere Konstellation. Du kannst, das ist nicht mehr, das ist nur mit extrem hohem Aufwand auflösbar, unter extremen Schmerzen und so weiter. In einem Unternehmen ist es ja ein ganz anderes Setup. Ich überweise dir Geld, dafür fordere ich Leistung ein und als Kollateralnutzen kann eine Freundschaft entstehen, aber das ist nicht notwendig. Und zur Not lösen wir es halt auf, hilft ja nichts.
Genau, und wenn eine Liebesbeziehung entsteht, dann ist die Firma nicht Voraussetzung, dass die weiter besteht, sondern die kann auch außerhalb bestehen, die kann nach einer Kündigung bestehen und so. Also aber ich glaube, ich wollte noch mal darauf hinweisen, weil es gibt ein paar Begriffe, wo ich immer wieder über den Effekt stolpere, um den Gedanken da noch mal hinzuschieben. Das Gleiche ist in meinem Kopf immer wieder passiert mit Authentizität.
Mhm. Ja.
Da ist passiert exakt dasselbe. Da werden die Begriffe zensiert. Sei doch
mal authentisch.
Und zwar, zack, und dann, nee, das bringt nichts mit Authentizität. Dabei wünschen sich die Menschen halt eine Führungskraft, der sie gern folgen wollen und die sich nicht wie ein Arschloch aufführt.
Sich als Mensch zeigt.
Oder sich als Mensch zeigt, das wünschen sie sich. Und das kann nun halt nicht jeder. Und jetzt zu sagen, hey, wir wünschen uns jemand, der authentisch ist, zu sagen, hey, nee, das ist falsch. Das ist so ähnlich wie, wir sind eine Familie. Ah, nee, das ist falsch. Wo ich sagen würde, warte mal, versuch mal hinter diesen Begriff in die wirkliche Absicht der Sender dieser Nachricht zu gucken.
Ja.
Dann sieht man wahrscheinlich was anderes. So, wieder zurück zum 23 hier.
Randbemerkung fand ich mega geil. Sprenger schreibt ja in seinem Buch, sei vorsichtig mit der Forderung nach Authentizität, weil der authentischste Politiker im Moment ist Trump.
Finde ich mega gut.
Genau. Wo du einfach sagst, ja genau, der ist authentisch, glaube ich wirklich, der ist für sich sehr authentisch, der nimmt da keinen. So, und jetzt kann man überlegen, der ist sicherlich nicht angepasst.
Gut, aber also, jetzt machen wir mal Familie fertig. Jetzt machen wir die Familie fertig hier.
Jetzt machen wir die Familie endgültig fertig.
Also, ja. Du hast die Einladung da, die Einleitung gemacht. Ich finde noch einen schönen Satz hier, dass bei einer Familie aufgrund der Unkündbarkeit, was die Kinder sehr schnell schnallen, dass sie also nicht weggebbar sind, damit wird auch sehr selten gedroht und noch viel seltener getan. Also wenn du das nochmal machst, kommst du ins Heim oder so, das tun ja die meisten Eltern heute nicht mehr. Und weil die Kinder spüren, dass sie quasi machen können, was sie wollen, dass sie da bleiben, schreibt er, ja, es ist den Kindern durchaus bewusst und nutzen dies mit spektakulären Widerstandsaktionen gegen ihre Eltern aus, mit der besonderen Vorliebe, dies bei großen Familienfesten oder in der Warteschlange vor der Kasse des Supermarktes zu tun. Und da finde ich, ist der Supermarkt noch das kleinere Drama, also auf großen Familienfesten mal so richtig ausführlich zu werden, finde ich schon schön. Das tut ja aber auch der alte Onkel, der noch so halb Nazi ist, der weiß ja auch, dass er nicht entlassen werden kann.
Ja, und ich finde, dass da das Konzept der, also wie funktioniert Macht und Machtgefälle, und dass du in einem Unternehmen einfach mit dieser mit der Trennung drohen kannst, ernsthaft, glaubhaft, und in der Familie halt eben nicht. Und deswegen hat ein Kind Macht über die Eltern. Oder ist das Machtverhältnis ein anderes?
Und ich glaube übrigens, da hat mal der Gerhard drüber geschrieben, dass sobald Gruppen von Menschen in einer Organisation was können, was die Organisation wirklich krass dringend braucht, dass sich dann manchmal sogar die Machtverhältnisse umkehren.
Jo.
Was nebenbei bemerkt, natürlich auch ein Problem ist, wenn du Macht nicht mehr stabilisieren kannst, indem klar ist, zur Not müssen wir uns halt trennen. Wenn das einfach nicht mehr geht, auch das ist ein Problem. Dann hast du nämlich die Ursprungsmachtstabilisierung in der Organisation verloren.
Ja, das siehst du ja immer, wenn es extreme Nischenspezialisierungen über Jahre gibt, die nur auf einer Person lasten. Ja.
Dann habe ich noch eine schöne Analogie entdeckt. So, da steht irgendwie, Liebesbeziehung wird zu einer Familie mit einer jeweils fundamental anderen Systemlogik. Und dann ist mir klar geworden, das passiert ja auch bei kleinen Firmen. Da gibt es ein Startup, die stellen 30 Leute ein, dann ist das plötzlich was fundamental anderes als am Anfang.
Ja.
Weil am Anfang hängt es an Personen, dann hängt es schon irgendwie, dann wird es plötzlich eine Firma und dann kippt es ja nochmal bei 100, 150, 200 Leuten. Also da passieren ja auch solche Effekte, wie wenn eine Liebesbeziehung Kinder kriegt.
Ja.
Zwar andere, aber durchaus in der Struktur, im Strukturumschlag ähnliche Effekte. Fand ich auch interessant.
Muss ich auch sagen, den Aspekt, den habe ich so, das ist so ein bisschen Klopapierphänomen, also wenn du es mal verwendet hast, warum hast du es nie vorher? Ist wie mit dem Gedanken, wenn du es mal gelesen hast, denkst du, ja klar, logisch der Welt, aber ich habe es tatsächlich so noch nie gesehen. Und diese riskante, jetzt habe ich das Zitat, Familien sind letztlich eine riskante Kopplung von Partnerschaft und Elternschaft, finde ich mega geil. Genau, das sind zwei Dinge vereint in einem und es ist echt riskant, weil wenn das eine verliert, dann und so weiter. Super spannend. Womit wir zu meinem Lieblingswort kommen,
nämlich
drei Seiten. Intimkommunikation.
Da wollte ich gerade auch hin. Du bist ja ein Hellseher, das ist ja toll. Ja, genau, erzähl. Was hat es damit auf sich?
Ja, Intimkommunikation ist, ich verstehe das so, dass Intimkommunikation in Familien per System legitimiert ist. Also andersrum formuliert, du kannst da nicht sagen, das geht dich nichts an oder also das ist.
Also die anderen können jederzeit über alles reden, auch wenn es dir ziemlich unangenehm ist. Die Eltern können sagen, zeig mal deinen Pimmel her. Und jetzt meine ich mit Intimkommunikation natürlich nicht, dass es immer um Intimsphäre geht. Aber jeder Aspekt deines Lebens kann angesprochen werden und du kannst dich praktisch nicht wehren. Ich glaube, so ist es gemeint.
Ja. Und da natürlich wieder die Differenz zu Mitgliedern eines Unternehmens. Da ist das nicht so. Wäre auf jeden Fall verwunderlich.
Ja, genau. Und jetzt würde ich aber sagen, da unterscheiden sich jetzt halt Organisationen, bis zu welchem Grad das irgendwie die Organisation als Organisationsnormalität ansieht und ab wann das irgendwie in der Organisation einfach nicht mehr okay ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, für alle okay ist noch, weil es in der normalen Gesellschaft einfach gang und gäbe ist, wenn man jemand anguckt und sagt, boah, ich glaube, dir geht's nicht gut, was ist denn los? Ist irgendwas, kann man dir helfen? Willst du heute heimgehen? Da wird dir jetzt jeder noch sagen, das ist ganz normale, also das ist Intimkommunikation, aber die ist toleriert und ist ganz normal und ist okay für jeden. Wenn jetzt jemand mit einem kurzärmlichen T-Shirt daherkommt und der Chef fragt, du sag mal, was hast denn du da für einen Ausschlag am Arm? Erklär dich, also sag mal, was ist denn das genau? Warst du schon beim Arzt? Hast du schon eine Diagnose? Wird es schlechter, wird es besser? Da würden wahrscheinlich die meisten schon sagen, das geht ihnen Scheißdreck an. Da will ich nicht drüber reden. Aber ich glaube, diese Grenze, wie sehr man über persönliche, also wie sehr man über Vorgänge in der Psyche miteinander redet, ist von Organisation zu Organisation krass unterschiedlich.
Was ich da ja super spannend finde, und er tangiert das zweimal, also einmal in dem Abschnitt Intimkommunikation und dann nochmal unten, dass das ja offensichtlich und leuchtet mir ein, auch wenn ich da jetzt kein Historiker bin, dass das sich ja erst in der modernen Interpretation von Familien so herausgebildet hat. Und das spüre ich ja schon, wenn ich mit meinem Opa rede. Also bereits, also so das Verhältnis von meinen Großeltern zu meinen Eltern war bei weitem nicht so intim. Jetzt ist es, glaube ich, tendenziell und nicht pauschal, aber noch krasser wird es ja dann unten, wenn er über die Darstellungen von Sokrates über Familien und die Parallelen zu Führung von Heeren, also militärischen Heeren, spricht. Also krass, dass das offensichtlich auch eine zeitgenössische Entwicklung zu sein scheint.
Ja. Und vielleicht, also ich finde, was es auf den Punkt bringt, ist dieser rote Merksatz da hinten, der jetzt ja als nächstes hier kommt. Nämlich der Jugendliche, der in einer Organisation wie in seiner Familie behandelt werden möchte, wird vermutlich von seiner Umwelt ähnlich skeptisch betrachtet werden wie der Manager, der seine Familie ähnlich führen möchte wie ein Unternehmen. Und ich finde, das bringt es echt schön auf den Punkt, dass halt eine Familie was fundamental anderes ist wie eine Organisation. Und dass aber die falsche Verwendung des Begriffes noch lange nicht bedeutet, dass es nicht klug ist, in einer Organisation Nähe zu praktizieren, dort, wo man viel Rotes bewältigen muss. Das wäre so mein Fazit.
Die Frage könnte ja lauten, wenn die Familie der systemische Vorreiter für Gruppen ist, wie lange dauert es eigentlich noch, dass auch Unternehmen an der Stelle ankommen, wo Intimkommunikation auch im Unternehmen gängig sein wird? Ich hab mich gerade, oder wir haben uns gerade bei Herding mit den Megatrends auseinandergesetzt und haben versucht, so ein bisschen einzutauchen in die Kernaussagen dieser Megatrends und zu erkennen, hat das irgendeine Relevanz für uns als Unternehmen und auch für uns im Business. Und da, auch wenn es teilweise dir echt die Zehennägel hochdreht, weil es halt so krass an deinen Glaubenssätzen rüttelt, aber der Megatrend New Work beschreibt vieles davon, dass sie davon ausgehen, dass dieser Trend einfach in diese Richtung geht. Ich sehe das anders, ich habe eine andere Meinung dazu, aber es steht da. Also diese menschliche Nähe, Offenheit, bla. Und dann, wenn du auch so Amy Edmondson-Geschichten, das, wenn du vor 50 Jahren irgendjemand erzählt hättest, auch gesagt, ja, ihr spinnt's ja.
Ja, und trotzdem glaube ich, dass eine Organisation auch in Zukunft einen Selektionsmechanismus, also nee, anders, ich muss anders anfangen. Es fällt einer Organisation leichter, Leute, Menschen zu finden, wenn sie es schafft, einen gewissen Teil an die Intimkommunikation aus der Organisation draus zu halten. Ich will mal 2, 3 Beispiele machen. Wenn jeder mit jedem über seine politischen Gesinnungen redet, immer und sofort, wenn man eine Differenz merkt, und wenn jeder mit jedem über seine tiefsten psychologischen Ängste redet, und wenn jeder mit jedem drüber redet, dass er heute, weiß ich nicht, seine Tage hat oder irgendwie ein Suchtproblem, und jeder meint, dass er als Person für die Firma seine privaten Ansichten teilen dürfte, zum Beispiel, dann findest du keine Menschen mehr, die in die Firma passen, weil jeder auf seine Art irgendwie einen Dachschaden hat und der muss aus der Firma draus bleiben. Sonst findest du einfach niemand mehr. Ich glaube, wenn jeder seine ganze Psyche in diese Firma mitbringt, dann wird es für alle Beteiligten schwieriger, zusammenzuarbeiten. Wenn jeder den unverträglichen Teil draus lässt, wird es einfacher. Das wäre meine These.
Ja, es ist halt unfassbar, es kostet halt unfassbar viel Scheinleistung, Blindleistung, weil es ja mit der Wertschöpfung dann irgendwann auch immer weniger zu tun hat. Also den Aspekt, ich verstehe das total und nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich sage, erwartet mal, das wird richtig geil, das könnte kommen. Es war nur so ein Gedanke, der mich gerade beschlichen hat. Und was du gerade geschildert hast, erinnert mich an einen anderen Megatrend, den ich durchgearbeitet habe, Individualisierung. Und das war schon, da müsste man eigentlich eine eigene Folge dazu machen. Das war schon abgefahrenes Zeug, dass wenn du dir klar machst, dass praktisch viele technologische Entwicklungen dazu führen, oder auch gesellschaftliche Entwicklungen dazu führen, dass du dich als Individuum, also dass praktisch diese Zugehörigkeit zum Kollektiv deutlich abgenommen hat und dieses ich bin der, der ich bin und ich präge mich als Individuum aus, dass das uns gesellschaftlich und auch unternehmerisch vor große Herausforderungen stellen wird, weil wie willst du eine Gruppe von einzelnen Individuen zu einem gemeinsamen zu einer gemeinsamen Aufgabe einen. Aber ich komme vom Thema ab, da müsste man fast mal eine eigene Folge machen. Ja, Familien, also wir stellen erneut fest, dass die Aussage, komm, lass uns eine Familie sein hier in der Firma, aus mehreren Herleitungen nicht erstrebenswert erscheint. Was ich aber mega gut fand, war, dass wenn Leute jetzt keinen Bock haben, sich so nerdig mit dem Zeug auseinanderzusetzen und einfach nur zum Ausdruck bringen wollen, dass man sich nahe ist und man sich hilft und füreinander da ist, dann würde ich ja sagen, ja, wenn das Verständnis von Familie ist, ja, dann lasst uns eine Familie sein.
Genau, und wenn man sagen würde, wir sind eine Familie und das bedeutet, dass wir nie mehr jemanden entlassen, dann hat man damit eigentlich schon beschlossen, pleite zu gehen.
Genau, ja. Krass. Das kommt, also die letzten, die wir gemacht haben, die kamen gleich so mit voller Wucht. Die kommen so unschuldig und wenn man dann anfängt, drüber zu labern, sind sie doch richtig gut.
Das Lustige, das müssen wir jetzt noch sagen, wir haben vorher gesagt, hey, wir machen da jetzt irgendwie 5 Minuten und dann sind wir fertig. Und jetzt haben wir 20 Minuten da rumgekaspert. Ja. Das ist echt interessant. Schön, also eine gepflegte Restwoche.
Macht's es gut, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Primat der Wertschöpfung. Der Input-Podcast mit Fabian Schünke und Benno Löffler.